Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Mein Name ist Ronja Sturm. Hier spreche ich mit Startups, Unternehmerinnen und Unternehmern und allen, die für Entrepreneurship und Innovation brennen. Und nun Ohren gespitzt, denn wir starten genau jetzt. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Ich habe dich ja schon vorgewarnt, dass wir mit einer kleinen Schnellantwortrunde starten. Deswegen kündige ich jetzt auch noch nicht an, wer hier zu Gast ist und wie er heißt und was er macht, wie man es aus anderen Podcasts kennt, sondern wir machen es innerhalb unserer Schnellantwortrunde.
Okay.
Also, lieber Gast, schön, dass du da bist. Dein Name ist?
Peter.
Und was ist dein aktuelles Unternehmen beziehungsweise deine Position in diesem Unternehmen, in dem du derzeit tätig bist?
Mein Unternehmen heißt Visible, ein Wortspiel aus Visibility und Enabling. Das ist das, was wir machen, werde ich nachher erzählen. Also die Firma heißt Visible und ich bin dort CEO und geschäftsführender Gesellschafter sozusagen.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Visible?
Ja, fast 500 im Moment.
Fast 500, wow. Können eure oder können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Visible schon kennen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ganz viele kennen das Unternehmen. Vielleicht nicht die Dachmarke, weil die gibt es erst seit 2019. Aber der Ursprung des Unternehmens ist eine Firma, die heißt Wer liefert was? Und Wer liefert was gibt es schon ganz lange, nämlich seit 1932. Das heißt, wir feiern dieses Jahr unser 90-jähriges Jubiläum.
Wahnsinn, das hätte ich niemals gedacht, dass es Wer liefert was schon so lange gibt. Aber darauf wollte ich natürlich anspielen, dass Wer liefert was natürlich jedem, denke ich, ein Begriff ist oder sein könnte. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist euer Produkt bzw. eure Dienstleistung einfach mal in ein, zwei Sätzen verpackt?
Ja, unsere Dienstleistung hat sich in der Tat seit 1932 gar nicht so stark verändert. Was wir machen, wir bringen Anbieter und Nachfrager zusammen. In unserem Fall B2B-Anbieter und Nachfrager. Und die Unternehmung ist entstanden mal als Messeverzeichnis der Leipziger Messe. Dort waren es Aussteller, die man mit den Besuchern zusammengebracht hat. Und das machen wir heute virtuell auf zwei Marktplätzen. Das eine ist WLW, früher Wer liefert was, heute WLW.de. Und der zweite Marktplatz heißt Europages. So, der deckt alle Länder in Europa ab. Und auf diesem Marktplatz machen wir genau das. Da findest du eben den Mittelständler. Und wenn du als Suchender ein Metallspan-Filterhersteller suchst, dann findest du den eben bei uns auf einer dieser beiden Plattformen am besten.
Das klingt sehr, sehr spannend und ich war tatsächlich auch schon mal auf dieser Plattform. Du bist stolz auf das Unternehmen, weil?
Weil es sich in den letzten 10 Jahren so erfolgreich gewandelt hat und gewachsen ist und eine wirklich tolle Zukunft vor sich hat.
Und was verbindest du mit deinen Kindergartenfreunden?
Bis heute eine enge Freundschaft mit einem, mit dem ich gerade auf dem Weg hierher noch eine WhatsApp ausgetauscht habe, obwohl er längst irgendwo anders lebt, nämlich in Frankfurt, aber immer noch eine enge Bindung hat.
Sehr cool. Gut, die Schnellantwortrunde hast du schon mal erfolgreich geschafft. Starten wir mal ins Thema. Du bist ja CEO und Geschäftsführer von Visible, ursprünglich Wer liefert was, das haben wir nun schon herausgefunden. Magst du ein bisschen was zu deinem persönlichen Werdegang erzählen? Wie bist du zu diesem Unternehmen gekommen und welche spannenden Stationen hattest du vorher denn?
Ja, ich bin in der Tat gefragt worden von einem Headhunter damals, der auf der Suche war nach einem neuen Geschäftsführer, weil die Firma vor fast genau 10 Jahren wurde übernommen von zwei Private Equity Unternehmen. Die haben das Unternehmen gekauft. Es gehörte damals schon einem schwedischen Konzern, Bisnode, und haben dann einen Geschäftsführer gesucht, der Lust hatte, dort mit einzusteigen. Nicht nur als Geschäftsführer, sondern eben auch als Gesellschafter. Und als ich angesprochen wurde, habe ich gesagt, Mensch, gibt es die überhaupt noch? Also ich kannte die Marke, aber mir war nicht klar, dass das Unternehmen überhaupt noch da ist. Ich fand das aber wahnsinnig spannend, weil ich davor, und das kann ich gleich erzählen, 15, 20 Jahre lang Internetunternehmen aufgebaut hatte, gekauft habe, verkauft habe. Und wenn ich gesagt habe, alles das, was da im Consumer-Internet passiert ist, die letzten 20 Jahre, wird auch im B2B passieren. Da stehen wir total am Anfang. Das wird viel länger dauern, aber der Markt im B2B ist 4- oder 5-mal so groß wie der Consumer-Markt und hat enormes Potenzial und es gibt noch keinen dominanten Spieler und das war meine Motivation, dann dort einzusteigen. So, und ich kannte eben das Thema Internet, weil ich ganz ursprünglich mal aus der Old Economy kommt. Ich habe in den 90er Jahren Betriebswirtschaft und Statistik in der LMU in München studiert und bin dann ganz klassisch bei einem Konsumgüterhersteller Procter & Gamble eingestiegen für Produkt und Marketing. Und so Ende der 90er Jahre kam das Thema Internet auf und dann hat mich das Gründerteam von Autoscout24 gefragt, ob ich mitmache. Und bin dann dort Anfang 99 eingestiegen, also ganz früh in dieser Internetphase. Und 2000 sind dann 90% der Internetfirmen pleite gegangen. Wir zum Glück nicht, ja, das hat uns gestählt und haben das erfolgreich weitergemacht. Und das habe ich dann bis 2005 sozusagen weitergeführt, bis es die Deutsche Telekom übernommen hat. War dann jahrelang bei eBay und habe eBay Kleinanzeigen aufgebaut, war CEO von mobile.de. Und habe dann 3 Jahre lang Parship geleitet, ja. Auch ein Marktplatz, nämlich sozusagen für Beziehungen. Und dann eben von dort aus entschieden, jetzt ins B2B-Geschäft einzusteigen und dann eben auch bei Wer liefert was damals einzusteigen.
Spannende Reise, vor allen Dingen, weil sowohl ich als ich denke auch die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch alle Plattformen irgendwie kennen.
Hoffe ich sehr, dass die eine oder andere Plattform genutzt wird.
Sind ja doch sehr bekannte Plattformen. Spannend, von einer Partnervermittlungsplattform dann in ein B2B-Geschäft zu gehen. Ja. Aber das erweitert dann ja doch auch den Erfahrungsschatz.
Und absolut.
Mich würde natürlich interessieren, was es da für Parallelen gibt von den technischen Sachen abgesehen. Aber das ist vielleicht ein Thema, was wir später nochmal anschneiden können. Was hat dich denn besonders geprägt in dieser Zeit?
Also was mich immer geprägt hat und das eigentlich schon seit Jugendtagen an war Unternehmertum, Dinge zu gestalten, Dinge auch zu verändern, auch gegen Widerstände zu verändern. Ja, ich habe als Schüler mit eben dem besagten Kindergartenfreund schon versucht, ein kleines Unternehmen aufzubauen, in dem wir Kalender hergestellt haben. Das war nicht erfolgreich, war aber eine wichtige Erfahrung sozusagen. Das ging dann weiter in meinen Studientagen, wo ich ein kleines Unternehmen hatte, die T-Shirts produziert haben und verkauft haben an der Universität in München. Und so hat sich das eigentlich immer durchgezogen durch mein Leben. Märkte erkennen, zu verstehen, die Dynamik zu verstehen und eben auch zu verstehen und zu sehen, wo kann es hingehen und was kann man gestalten und muss man gestalten, um vielleicht erfolgreich zu sein. Das gelingt nicht immer. Aber das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht bis zum heutigen Tage und das ist auch im Falle von Visible war das die große Herausforderung und ist auch das, was einen jeden Tag antreibt, dieses Gestalten eines neuen Marktes sozusagen.
Du hast es ja gerade auch schon gesagt, dieses Gestalten auch gegen Widerstand oder Arbeiten gegen Widerstand. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau gerade dein Wording war. Was genau war da denn bei Visible der Fall, die Herausforderung? Da hast du ja Großes bewirkt.
Die Herausforderung war in der Tat groß. Bei Visible war es ja so, das war ja keine Gründung von mir, sondern ich bin eingestiegen in ein extrem etabliertes Unternehmen, damals 80 Jahre alt, was die meiste Zeit auch erfolgreich gewesen war, aber was eben nicht mehr auf dem wachsenden Ast war, sondern eher auf dem, ich will noch gar nicht sagen sinkenden Schiff, so klar war es noch gar nicht, aber es deutete sich schon an, dass die Zukunftsaussichten nicht so rosig sind. Aber dem Unternehmen ging es trotzdem noch gut. Es war noch kein totaler Sanierungsfall. Und es ist immer am schwersten, Dinge zu verändern, wenn es einem eigentlich noch ganz gut geht. Ja. Und das war auch hier bei Visible der Fall. Insofern waren die Widerstände groß. Dahingehend, dass man sagte, wo liegt der Veränderungsgrund und warum sollten wir nun was tun? Und warum ist es so wichtig? Ja, und der Mensch ist ein Beharrungswesen, jeder Einzelne für sich. Ja, und dementsprechend ist es immer schwierig, dann zu sagen, so jetzt ändern wir mal ganz viel. Und dementsprechend war es auch so bei Visible.
Was hast du denn verändert?
Man kann eigentlich sagen, das ist in 3 Dimensionen kann man es beschreiben. Zum einen, und das ist wahrscheinlich der entscheidende erste Schritt, ist, wir haben die Vision verändert. Visible war ein mittelständisches Unternehmen, was so ganz, ich will sagen, selbstzufrieden war. Man hat sich mit anderen Verlagen verglichen und war da verglichen mit denen ganz erfolgreich, aber Man hatte kein so ein richtiges Ziel, wo man eigentlich hin möchte. Und ich habe gesagt, wir müssen eigentlich sagen, was wollen wir eigentlich mit dieser Firma erreichen? Das heißt, am Anfang, der erste Schritt war zu sagen, was ist eigentlich die Vision? Und meine Vision war von Anfang an, einen europäischen Champion aufzubauen. Ich habe gesagt, ich will daraus eine europäisch führende Internetunternehmung machen, die Marktplätze betreibt, und zwar digitale Marktplätze. Und dann mit dieser Vision war jedem klar, also dafür muss man was ändern. Ja, selbst die, die gesagt haben, uns gefällt die Vision gar nicht, haben trotzdem gesagt, wir verstehen, da kommen wir mit der momentanen Aufstellung nicht hin. Das war Schritt eins. Der zweite Schritt war zu sagen, was ist eigentlich die Strategie? Welche Märkte gehe ich an? Mit welchem Produkt gehe ich die an? Auch das galt komplett neu zu überdenken. Wir waren ein sehr nationales Unternehmen, was primär in Deutschland, ein bisschen in Österreich und Schweiz agiert hat. Und die Strategie war ganz klar, in ganz Europa aktiv zu sein. Wir waren ein Produktunternehmen, was es zu Ende gab. Heute haben wir ein ganzes Portfolio von Produkten. Wir waren in unserer Außendarstellung natürlich eher veraltet. Also das alte Wer liefert was Logo ist das Symbol eines liegenden Buches, was dann nicht mehr gepasst hat. Das haben wir geändert. Und also ganz viele Dimensionen in der Strategie. Und das dritte Thema war das Thema Organisation. Aufbauorganisation, der Ablauf, Ablauforganisation, aber auch generell, wie arbeitet man zusammen? Ganz einfache Dinge, vermeintlich einfache Dinge. Sprich, wie sitzen wir zusammen? Wir hatten früher ein eigenes Verwaltungsgebäude. Da saß ich im fünften Stock in einem abgeriegelten Stockwerk. Da war es total ruhig. Da habe ich den ganzen Tag keinen einzigen Mitarbeiter gesehen. Heute sitze ich am Eingang bei Visible. Also zwar im Büro, aber direkt neben dem Eingang mit einer offenen Türe. Also das sieht mich jeder. Wir haben uns alle gesiezt. Wir trugen Anzug. Es gab Hauspost. Das war alles sehr förmlich, alles sehr langsam. Wir hatten eine eigene Kantine. Man durfte nur mit der Abteilung essen gehen, weil die nicht so groß war, damit die Kantine nicht überfordert war. Gab es also keinen Austausch zwischen den Abteilungen. Also das war schon eine gewachsene Struktur, die sicher eine Weile lang erfolgreich war, aber die natürlich nicht mehr zu der aktuellen Zeit gepasst hat. Und das galt es zu verändern. In dem Fall haben wir wirklich unser eigenes Verwaltungsgebäude verkauft und sind in die Hamburger Innenstadt gezogen, neben Google. Wir haben die Büros so aufgelöst, wir haben das Du eingeführt, die Krawatten ausgezogen und arbeiten heute agil zusammen, ganz transparent. Es gibt ein Intranet, wo alle Ziele abgebildet sind, wo alle KPIs abgebildet sind. Ich teile monatlich unsere Umsatzzahlen und jeder Mitarbeiter weiß, ob die Unternehmung im Moment erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Ja. Also dieses ganze Thema, wie arbeitet man zusammen? Wie viel Transparenz gibt man, wie sehr nimmt man alle Menschen im Unternehmen mit, dass sie auch wissen, warum sie irgendwas tun, das hat sich schon fundamental verändert.
Jetzt haben sich bei mir so viele Fragen aufgeworfen, die auch teilweise sehr trivial sind, aber was macht denn beispielsweise so eine Du-Kultur aus?
Ja, eine Du-Kultur macht eine Unternehmung direkter. Ja? Es ist gar nicht so, dass ich wahnsinnig Lust habe, immer jeden zu duzen, aber mir war klar, hinter ganz vielen Prozessen und Abläufen, wie wir sie hatten, aber auch hinter dem Sie, konnte man sich so ein bisschen, ich will gar nicht sagen verstecken, aber so ein bisschen eine Distanz aufbauen. Und das Du gibt eine Direktheit und damit auch eine Schnelligkeit, die wir brauchen in diesem Geschäft, und reduziert auch Barrieren, Menschen anzusprechen.
So, ja, definitiv.
Und das passiert, ja. Und da haben sich auch viele gewehrt. Ein Jahr lang habe ich konsequent jeden geduzt. Man kann ja niemanden zwingen, den anderen zu duzen. Aber ich habe es getan. Und bis zum Schluss und ganz zum Schluss war es der Betriebsratsvorsitzende, der im Taxi zu mir gesagt hat, Peter, jetzt kann ich auch nicht mehr, jetzt duze ich dich auch. Ja, aber es hat ein Jahr gedauert.
Andere triviale Frage, was macht es, die Krawatte auszuziehen?
Ja, die Krawatte selber, also ich trage wahnsinnig gern Krawatte und finde es bedauerlich, dass man die heutzutage gar nicht mehr tragen kann, auch nur noch selten, oder man kann sie schon tragen, aber die wenigsten tun das. Ich nutze immer jede Gelegenheit, wo ich es tun kann, ja, aber so äußerst selten. Das hat was mit Konformität zu tun und einem gewissen Formalismus, den man abschaltet. Und das führt dazu, dass sich auch Menschen, die vielleicht nicht so gerne einen Anzug tragen und eben lieber im Hoodie ins Büro kommen, sich wohler fühlen, ja, sich integrierter fühlen. Ja, dass man nicht sagt, das ist sozusagen Voraussetzung, hier einen Dresscode zu haben. natürlich im Rahmen, das ist schon wichtig, dass nicht alle sonst wieder herkommt, aber eine hohe Vielfalt zu haben, das drückt unsere Unternehmung aus. Wir wollen diese Kreativität im Unternehmen haben, die ist auch zwingend notwendig. Sowas wie eine Anzugpflicht oder Krawattenpflicht sozusagen abzuschaffen, hilft eben, diesen Freiraum auch im persönlichen Ausdruck zu geben und damit auch ganz andere Leute, ganz andere Mitarbeiter anzuziehen. Das ist wahrscheinlich das Entscheidende.
Ja, wahrscheinlich ist es das Entscheidende. Ich versetze mich da selbst in meine Position, beziehungsweise auch, wie es bei uns gelebt wird. Und ich muss sagen, ich finde es auch total angenehm, dass bei uns eine Dudes-Kultur auch seit einigen Jahren herrscht und dass es nicht diese strenge, diesen strengen Dresscode gibt, sondern solange man ordentlich und gepflegt aussieht, man auch in weißen Sneakern zur Arbeit kommen darf.
Genau.
Genau. Ich habe mich gerade noch gefragt, wann bist du zu Visible gekommen?
Eigentlich fast genau vor 10 Jahren. Das war im Sommer 2012 bin ich zu Visible gekommen.
Und wie haben sich bei euch sämtliche Zahlen, Daten und Fakten verändert? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr damals? Wie viel habt ihr heute? Wie haben sich Umsätze, also jetzt gar nicht so in, du musst jetzt nicht in Details gehen, aber inwiefern haben sich diese Umstrukturierungen ausgewirkt?
Ja. Also auch da sind wir transparent, in dem Fall auch nach außen. Wir haben, als ich kam, waren das, glaube ich, 145 Mitarbeiter. Heute sind wir eben knapp 500. Damals hatten wir einen Standort, das war Hamburg. Das ist heute immer noch der größte Standort, aber wir haben inzwischen 3 weitere Standorte. Wir haben einen ganz kleinen Standort in Münster, das ist der neueste seit einem Jahr. Und dann haben wir inzwischen knapp 60 Mitarbeiter in Berlin sitzen.
Wow.
Vor allem Produkt und Technology und Marketing. Und dann haben wir inzwischen, der am stärksten wachsende Standort ist bei uns Paris. Wir haben vor 5 Jahren eine Unternehmung in Frankreich übernommen, die eben die Plattform Europages mitgebracht hat, die größte europäische B2B-Plattform, und hat ein kleines Büro dort. Und ich war gerade vor 2 Wochen in Paris, ein paar Tage, weil wir unser neues Büro eröffnet haben, wo wir jetzt 100 Mitarbeiter in Paris haben. So, also insofern, das hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Wir haben im Moment knapp 30 offene Stellen auch. Das ist eher die Schwierigkeit, diese zu besetzen. Und wenn wir auf die Umsatzseite schauen, dann haben wir den Umsatz in der Zeit mehr als verdoppelt. Also wir haben heute knapp 70 Millionen Umsatz. Und das ist eben nicht Handelsumsatz, sondern das ist Gebührenumsatz. Ja, bei uns muss man eine Fee bezahlen, eine Jahresfee, wenn man ein Premium-Darstellung haben möchte. Per se ist der Service erstmal für sowohl den Einkäufer als auch den Verkäufer kostenlos. Aber wenn man eben als Verkäufer, als Mittelständler etwas prominenter platziert sein möchte, dann muss man dafür bezahlen. Und damit machen wir eben knapp 70 Millionen Umsatz, sind profitabel, wachsen knapp zweistellig und finanzieren unser Wachstum eben auch dadurch, dass wir das Geld selber verdienen. Auch das ist ein Punkt, der uns von einem klassischen Startup unterscheidet, dass wir unser Wachstum aus dem eigenen Erfolg sozusagen finanzieren.
Ich habe ein wenig den Anschluss verloren. Ich hab so viele Fragen, dass ich jetzt...
Die Kennzahlen, genau. Das waren zu viele Kennzahlen.
Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte. Wie sieht denn die Planung aus? Also du hast ja eben angesprochen, ihr habt in Paris gerade ein Büro eröffnet mit 100 Mitarbeitern. Der europäische Ausbau, plant ihr den noch konkreter oder ist das jetzt gerade erstmal...
Nein, wir haben, also ganz klar ist der europäische Ausbau im Fokus sozusagen. Wir machen das im Moment sehr stark von Paris aus. Wir haben neue Länder, die wir jetzt angehen wollen, die nächsten 2 Jahre. Da haben wir einen klaren Plan sozusagen, wie wir jetzt Land für Land angehen. Wir sind eigentlich schon, also wir haben Kunden aus allen europäischen Ländern heute schon, aber wir bearbeiten nicht selber aktiv alle europäischen Länder. Ja, das tun wir für Kernländer. Und dann sind wir in einigen Ländern mit Partnern unterwegs und dort planen wir eben jetzt 3 weitere Länder selber aktiv mit eigenen Mitarbeitern anzugehen. Das ist sozusagen im Ausblick auf die nächsten 2 Jahre. Wir haben ganz stark diese 100 Millionen Euro Umsatzmarke immer im Visier gehabt. Die ist noch ein bisschen weg, aber die wollen wir knacken. Für uns ist einfach wichtig, wirklich in Europa unsere führende Position, die wir heute haben, weiter auszubauen. Weil es ist so, dieser B2B-Markt war immer so ein bisschen, in so, war so ein Nebenkriegsschauplatz. Ja, man hat immer auf die Konsumermärkte geschaut. Ja, also jeder kennt die Amazons, die Zalandos, Otto und About You und alles, was da sozusagen so, also die kennt man immer, die Consumermarken. Und man schaut ganz selten auf diesen B2B-Markt. Der B2B-Markt ist heute sehr stark noch ein Markt, der von Messen dominiert wird. Jetzt hat man so ein bisschen Pause wegen Corona, aber der Mittelständler heute geht primär auf eine Messe, um sein Produkt zu verkaufen. Und ich sage immer gerne, das ist fast ein bisschen anachronistisch, dass man auf eine Messe geht. Also nicht um sich, es ist toll, um sich auszutauschen persönlich, ich glaube, das ist wichtig. Aber ob man jetzt zum Beispiel eine Druckmaschine, die riesiges zig Tonnen wiegt, ob man die jetzt irgendwie durch die halbe Welt fliegen muss, um sie dann irgendwie auf einer Messe in Düsseldorf ein paar Tage auszustellen, wo dann wiederum auch ein paar hunderttausend Menschen hinfliegen, ich glaube, das ist weder ökonomisch sinnvoll noch ökologisch sinnvoll. Und ich glaube, dass solche Dinge eben zukünftig viel stärker online stattfinden werden.
Damit konnte ich mich jetzt auch sofort identifizieren. In Düsseldorf ist das die da war ich mal auf der
Truba heißt die, glaube ich.
Ich war mal auf der Label Expo.
Ja.
In Chicago und ich glaube, dass ein Ableger davon auch in Düsseldorf mal war. Aber,
ja. Also es gibt natürlich, Deutschland ist natürlich ein großes Messeland und ich glaube sehr stark an den Austausch unter Menschen. Also ich glaube sowas wie Kongresse, sich weiterzubilden, sich auszutauschen mit Leuten, das wird auch zukünftig immer stattfinden. Aber wie gesagt, ob man große Maschinen um die halbe Welt fliegen muss, damit man sie anschaut, da habe ich große Fragezeichen. Und ich glaube, das ist die Chance für uns, ganz klar, uns mit unseren Marktplätzen eben einen Service zu bieten, der das dann eben erübrigt.
Welche Rolle spielen denn unterschiedliche Arbeitskulturen? Also ich meine jetzt gar nicht jetzt im Inland, sondern wenn du sagst, wir planen ins Ausland zu gehen, dort uns auszubauen. Dort herrschen ja auch andere Kulturen, andere Arbeitsbedingungen, andere Arbeitsrechte. Ist das eine Hürde, eine Herausforderung? Oder ist das eher nicht so ein großes Thema?
Also es ist eine sehr gute Frage. Wir sind mit unseren knapp 500 Mitarbeitern, haben wir Mitarbeiter aus 37 Ländern. Das ist für einen Mittelständler schon echt viel. Also ich sage mal, wir bilden die halbe Welt ab. Ist nicht ganz so, aber fast so. Das heißt, wir haben ein unglaublich internationales Umfeld, was auch mit sich brachte, dass wir vor 3 Jahren die Unternehmenssprache von Deutsch auf Englisch umgestellt haben. Was ein Riesenschritt war. Das hört sich immer wahnsinnig einfach an. Naja, das hat die Unternehmenssprache Englisch, aber wenn dann plötzlich alle Unterlagen auf Englisch sind, Company-Meetings auf Englisch abgehalten werden, dann ist das für viele Mitarbeiter eine große Herausforderung. Wir bieten auch in allen Standorten Englischkurse an, das nutzen auch sehr viele. Trotzdem ist es eine riesen Herausforderung gewesen. Aber dadurch haben wir ein sehr internationales Mitarbeiterumfeld und haben uns entsprechend mit den Anforderungen da schon seit Jahren auseinandergesetzt. Und klar, die Länder untereinander, jetzt sind wir nur in 2 Ländern mit Büros vertreten. Das in Frankreich und Deutschland, da ist es unterschiedlich. Allein schon, wie man auf Corona reagiert hat, ja, die letzten 2 Jahre, war es sehr, sehr unterschiedlich. Also ist beides Europa und Deutschland und Frankreich, würde man denken, liegen so nah beieinander, man kann da trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Und das ist so, damit setzen wir uns auseinander und es führt auch dazu, dass wir jetzt nicht in jedem Land gleich ein Büro aufmachen, sondern schon gucken, dass wir von wenigen Standorten dann mehrere Länder auch bearbeiten.
Mhm. Das ist so unfassbar spannend. Ich muss hier mal ein bisschen schauen, dass wir noch meine Themen abgearbeitet bekommen. Ich habe hier noch das Stichwort Buch auf meiner Karteikarte. Du hast auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Mission Wandel.
Ja.
Worüber erzählst du da und welche 3 Nuggets, sage ich mal, können denn die potenziellen Leser und Leserinnen daraus mitnehmen?
Ja, also ich habe das Buch geschrieben, ich wurde angesprochen, nachdem über unsere Geschichte ein Artikel in der Brand 1 war und im Harvard Business Manager und nicht, weil wir das so wahnsinnig toll sind, sondern weil wir eben ein Beispiel sind, wie man ein Traditionsunternehmen eben modernisieren kann dann hat mich ein Verlag angesprochen und in der Tat habe ich dann ein kleines Büchlein draus gemacht, was wir dort gemacht haben. Und das ist jetzt gar nicht so ein Buch, wo ich sage, so muss man es machen, so geht's, sondern es ist eigentlich ein Beispiel, ein Referenzcase, würde ich sagen. Und wenn ich sage, was kann man da mitnehmen aus dem Buch? Also das Erste ist sicher, habe Mut, sowas anzugehen. Ja, da muss man ein bisschen verrückter zu sein, aber mach es. Also wenn man so möchte, Ermutigung. Das zweite ist ein Ideenschatz. Ja, ich nenne dort eben die Dinge, die wir gemacht haben. Gar nicht mit dem Anspruch einer Vollständigkeit, sondern mehr als Inspiration. Das sind die Dinge, die man machen kann, wenn man sozusagen Veränderungen herbeiführt. Und das dritte ist vielleicht schon, dass meine Intention war, habt den Mut und sozusagen eine gewisse Begeisterung zu erzeugen, sowas auch auszuprobieren. Ja, das ist also sozusagen eine unternehmerische Motivation zu triggern bei jemandem, der es liest. Ja, wenn man darauf Lust hat, dann ist das vielleicht spannend.
Und nun hast du ja eigentlich genau, also du bist ja die perfekte Brücke zwischen etablierten Unternehmen, zwischen dem, was wir als Grown-Ups bezeichnen und Startups. Denn ich meine, du bist ein erfahrener Unternehmer, hast ein Unternehmen, ja nicht saniert, aber doch neu aufgekrempelt und ja doch mit Strukturen, die oft in jungen Unternehmen eher gelebt werden, sagen wir jetzt mal übertrieben Hoodie- und Dudes-Kultur. Hast du selbst Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Startups gemacht? Wenn ja, welche? Und würdest du es einem Mittelständler oder einem Konzern empfehlen?
Ja, also als ich Autoscout24 gemacht habe, waren wir selber ein klassisches Startup. Ich habe in meiner Zeit, in den letzten 25 Jahren natürlich auch selber in viele Startups investiert, bin dort im Beirat und habe sozusagen eher in einer beratenden Rolle drauf geschaut oder auch als Investor drauf geschaut und sehe da ganz tolle Beispiele, wie man als Unternehmen zusammenarbeitet und habe eben auch selber als Unternehmer schon öfter Startups gekauft. Wir selber sind zum Beispiel in Berlin nicht von null gestartet, sondern wir haben ein Startup übernommen, gebraucht.de. Das war eine Plattform für Consumer Goods, wo wir die Technik haben wollten, wo wir das Team haben wollten, sodass wir eben nicht bei null gestartet sind, sondern einen Kickstart hatten. Wir hatten also sofort ein Team in Berlin. Ich habe in meiner Zeit natürlich bei eBay und bei Parship ganz viele Startups gekauft, dazu gekauft, zuerst kooperiert. Und auch heute bei Visible ist es so, dass wir einige unserer Produkte zusammen mit Startups haben. Warum? Weil man kann als Firma heutzutage gar nicht auf allen Feldern führend sein. Ja? Und um schnelles Wachstum auch hinzukriegen, arbeiten wir sehr eng mit Startups zusammen. Ja? Wir haben heute ganz, ganz tolle Produkte im Portfolio von Visible, die wir zusammen mit Startups betreiben. Eins davon sitzt in Berlin, eins davon in Stuttgart, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir sozusagen den Zugang zu den Kunden bringen, das Startup aber das Produkt erstellt.
Das ist eine wahnsinnige Win-Win-Situation. Total,
ganz toll.
Und funktioniert das gut oder hat das auch immer mit Herausforderungen zu tun?
Das funktioniert in beiden Fällen gut, aber natürlich gibt es Herausforderungen und die liegen natürlich meistens in der Interessenslage. Ja, hat man wirklich, und ich glaube, da muss man sehr ehrlich zueinander sein, was möchte jede Seite von der anderen? Und was ist vielleicht auch eine Perspektive? Ja, so ein Startup hat vielleicht die Perspektive, irgendwann die Unternehmung zu verkaufen an einen Strategen oder weiterzumachen. Und was hat das große Unternehmen oder der Mittelständler für ein Interesse, ja? Will der nur kurzfristig seinen Umsatz weiterkriegen? Will der Know-how? Will der vielleicht auch so ein bisschen eine andere Firmenkultur reinbringen? Das muss man eben mal ehrlich auf den Tisch legen. Ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, dass man, wenn man zusammensetzt, einen Zettel nimmt und das Ganze mal transparent runterschreibt und sagt, was hat jede Seite davon? Ja, ganz ja. Ehrlich. Ja. Und was erwartet auch jede Seite von der anderen? Und wenn man das macht, kriegt man relativ schnell eine ziemlich ehrliche Diskussion hin, die, glaube ich, notwendig ist, um erfolgreich zusammenzuarbeiten.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Unsere Zeit ist vorüber. Ich fand es wahnsinnig spannend. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
Sehr gerne.
Und vielleicht darf ich dich ja mal wieder hier begrüßen.
Sehr gerne.
Gut.